zorgasan je ti komaru budi dobrota. E i te da tanda ću da to sam bom tu ću sam da sa unja. Sam ba sam ju to da to ti bom da tam se.
Rinpoche bittet uns mit dem Gedanken, dass soweit Raum reicht, fühlende Wesen diesen Raum erfüllen und dass eben diese es gilt zur Erleuchtung zu bringen und wir ihm zuhören mögen mit dem Gedanken, mit diesem Wunsch und dass es dafür zunächst nötig ist, den Dharma zu hören, darüber nachzudenken und schließlich darauf zu meditieren. Und Rinpoche sagt, es ist von außerordentlich großem Glück oder ist ein sehr glücklicher Umstand, dass wir zunächst einmal diesen menschlichen Körper überhaupt haben im Augenblick und der ausgestattet ist mit Vertrauen, freudigem Einsatz und Intelligenz und wir darüber hinaus sogar den Wunsch haben, Dharma zu praktizieren. Und die Begründung, warum das eben ein außerordentlich glücklicher Umstand ist, das ist, kann man rein zahlenmäßig daran sehen, wenn man sich die Zahl der nichtmenschlichen Wesen, die Zahl der Wesen in den niederen Lebensbereichen ansieht, dann sind die menschlichen Wesen im Vergleich relativ wenig. Und unter den menschlichen Wesen sind es wieder außerordentlich wenige, die ein Interesse daran haben, Dharma zu praktizieren. Wenn man wieder die Menge all derer betrachtet, die Dharma praktizieren, Interesse daran haben, Dharma zu praktizieren, dann gibt es relativ viele, die allein Dharma hören, aber oder studieren, aber es gibt sehr, sehr wenige wieder unter diesen, die sowohl hören als dann auch darüber nachdenken und schließlich meditieren, die alle diese drei Dinge zusammen betreiben. Wenn wir also eben so sind, dass wir eben den Dharma nicht nur hören, sondern darüber nachdenken und auch meditieren, dann sollten wir Freude daraus entwickeln, dass es eben so ein glücklicher Umstand ist, weil es so selten ist. Wenn man sich das so ansieht, dann ist ohne einen Treffpunkt wie ein Dharma-Zentrum, ist es nicht möglich, dass jemand Neues dazukommen kann, da Kontakte aufbauen kann. Deshalb ist es von außerordentlicher Wichtigkeit und ist ein sehr großer Verdienst, wenn man in der Lage ist, so wie hier ein Dharma-Zentrum in Gang zu setzen und zu betreiben. Der Lösung der Young Punk.
Tante suenam tiktok suena de selo mares, de simji tango wa kesena, de sanje ji kompa mato kipato kompa nubres, simji tango wa kukubres.
Wenn man diesen Verdienst, der daran besteht, eben so eine Möglichkeit, so einen Treffpunkt, ein Dharma-Zentrum zu schaffen, wenn man diesen widmet zum Wohl aller Wesen, dann ist es etwas, was nicht verloren geht, jetzt einmal getan ist und dann hat sich's damit, sondern das ist eine positive Energie, ein Verdienst, der anwächst, solange bis man Erleuchtung erreicht, der von Lebzeit zu Lebzeit anwächst. Wenn man in sich den Wunsch hat, sagt, dass ich möchte gern zum Wohl aller Wesen Erleuchtung erlangen und aus dem Grunde möchte ich helfen, eben so ein Zentrum zu gründen und aufzubauen, dass andere die Möglichkeit haben, mit dem Dharma Kontakt zu bekommen, dann ist diese Motivation alleine ist schon ein außerordentlich großer Verdienst. Das ist eine sehr große positive Einstellung. Und Rinpoche sagt, er ist sehr froh darüber, sehr erfreut, dass ihr alles so eine gute Energie habt, in der Lage wart, eben so einen Raum hier zu schaffen, diese Möglichkeit zu schaffen und den so gut auszustatten. Und er macht den Wunsch, das Wunschgebet, dass eure Energie von da an noch weiter zunimmt. Und er möchte heute Abend einen kurzen Abriss über die Sichtweise der Madhyamika, der großen Mitte, geben. Und warum heißt es die Mitte? Das ist deshalb so genannt, weil diese Mitte sich, weil diese Sichtweise sich zwischen all den möglichen Extremen an Sichtweisen ansiedelt. Deswegen wird das die Mitte genannt. Was heißt da jetzt bei Extrem? Von welchen Extremen ist es die Mitte? Das sind zum Beispiel so extreme Anschauungen wie an die Beständigkeit, an die Ewigkeit von irgendetwas zu glauben oder an daran zu glauben, dass es nichts Beständiges gibt, das Gegenteil, oder daran zu glauben, dass irgendetwas wirklich vorhanden ist, oder das Gegenteil, das gegenteilige Extrem wäre, dass überhaupt nichts vorhanden ist, ne? Solche Art Extrem. In dieser Sichtweise der Mitte sind alle relativen und absoluten Erscheinungen sind da drin erfasst. Wenn man es vereinfacht ausdrückt, dann ist alles das, was oder die Weise, wie die Dinge erscheinen, ist die relative Sicht und die Weise, wie sie wirklich sind, ihre Seinsweise, das ist die absolute Sichtweise.
Hm.
vereinfacht gesagt, eben am Beispiel von der Blume vor uns, dann ist die Erscheinungsweise dieser Blume, das ist die relative oder verkehrte Sichtweise. Und wie sie wirklich ist, die Seinsweise dieser Blume, das ist die absolute, der absolute Zustand oder die absolute Sichtweise. Was die Blume anbetrifft, da sind es hauptsächlich vier Sinneseindrücke, die uns da beeindrucken, nämlich Form, Traya. Klang, Geruch und Berührung. Hauptsächlich diese vier.
Wenn man mit der Zugdaterorisanat,
sind doch fünf. Also wenn man das an dem Beispiel der Blume nimmt, dann wäre also die Form ist das Objekt, das Erfahrungsobjekt unseres Auges, der Klang ist das Erfahrungsobjekt unseres Ohrs und der Geruch das Erfahrungsobjekt der Nase, der Geschmack unserer Zunge und die Art, wie sie halt sich anfühlt, die Blume, wie weich oder rau sie ist, das ist das Erfahrungsobjekt unseres Tastsinns, Tastempfindung. Und Mutti sagt, dass was diese einzelnen Bewusstsein, Wahrnehmungsbewusstsein der einzelnen Sinne anbetrifft, so ist also für das Augenbewusstsein, für das Ohrbewusstsein, Nasenbewusstsein, Geschmack und Berührungsbewusstsein. Je einzeln ist es nichts weiter als Erscheinung, als bloße Erscheinung. Da ist nicht, das ist nicht verbunden mit Gedanken. Ne? Also für die je einzelnen Wahrnehmungsbewusstseine ist es kein Gedanke dabei, dass das eine Blume ist oder so etwas. Das hingegen unser Geistbewusstsein, das ist das, was Und dieses Geistbewusstsein, das tut in Bezug auf die fünf Wahrnehmungsbewusstseine, hat es ein Anhaften und erzeugt die Begriffe und Gedanken darauf. Zum Beispiel dieses geistige Bewusstsein, die geistige Wahrnehmung, die hat für den ersten Augenblick, ist sie frei von Gedanken und Konzepten, aber das ist so kurz, sagt man, dass man das normalerweise nicht wahrnimmt. Und dann sofort dahinterher kommen alle die Konzepte und Begriffe, die wir darauf legen. So ist es, wenn man genau das untersucht, dann ist das Augenbewusstsein, tut nichts weiter als die Form wahrnehmen. Es tut nicht den Klang wahrnehmen. Und das Ohrbewusstsein ist nicht in der Lage, außer dass es Klang in der Lage ist wahrzunehmen, ist nicht in der Lage, die Form wahrzunehmen. Und wenn man das so untersucht auf die einzelnen Wahrnehmungsbewusstseine, dann ist das, was wir als Blume bezeichnen, nichts weiter als eine, dann ist es, wird es ein, also kann man erkennen, dass das eine Lüge ist, ne, eine Täuschung ist.
Hm. nam shi ji ngol la denpa ta tu nang ge yire te yin du tong de denpa me la zhenpa yin la nam shi ji ngol denpa ta tu nang yin be se na te ne ko kun zhe denpa re.
Wenn man das so untersucht, dann kann man verstehen, wenn man diese Art und Weise des Haftens, Sinneserfassung der einzelnen Wahrnehmungsorgane beobachtet, dann kann man verstehen, dass das, was wir als Blume bezeichnen, in diesem Beispiel, nichts ist als eine Lüge, eine Täuschung, aber nichts ohne eigenen Gehalt, das eben aber als Objekt von Gedanken und Konzepten, sie scheint, als ob sie existiert. Dass sie also eigentlich nicht ist, eigentlich eine Täuschung ist, eigentlich nicht da ist, aber als Objekt von Gedanken es so scheint, relativ gesehen, als ob sie existiert. Dann können wir diese beiden Dinge daran beobachten.
Dina, da meto rang nelo ngoma la ta yi jian na tene kora yue pa ta me pa tam je le pa tene tru pa tam je ta tra wa.
In der Sichtweise der Madhyamika, der großen Mitte, fängt man zu sagen, dass die Blume für sich, von sich aus, völlig frei ist von den Gegensätzen von, ob sie existiert oder nicht existiert. Dass sie völlig frei von Konzepten, einfach schlicht ist, unkompliziert. Jöpa mebita dann drüber. Jöpa
dann meba so, sehne Lüde. Jöpa dann meba so.
Ja, von solchen Extremen wie eben, ob sie existiert oder nicht existiert und so weiter.
Dann meto getönt hat den also so die eine Ranke Lüdan Semne Djamen Akita. Dann da meto die Djarsona. So die eine Lüdan Semne Djane. Eben die Bote Lüdan Semne Djane. Akita. Eine Tekatin.
Jetzt haben wir das am Beispiel der Blume untersucht und Mutti sagt, diese beiden Aspekte, dass es etwas relativ gesehen zu existieren scheint, aber genau genommen, wenn man genau hinsieht, eben eigentlich nicht existiert, nichts als Täuschung, als eine Lüge ist, dann diesen beiden Aspekte, die gilt es zu überprüfen, hauptsächlich zu überprüfen an dem eigenen Körper. Darauf sollte man es anwenden und auf das eigene Bewusstsein. Und warum? Einfach deshalb, weil wir aufgrund des Anhaftens an Realität von unserem Körper und von unserem Bewusstsein, dass wir glauben, dass das wirklich existiere, die verschiedensten Arten von Schwierigkeiten erfahren, von Leiden erfahren. Das ist also wichtig, gründlich zu verstehen, in welcher Weise wie die Erscheinungsweise unseres Körpers ist und unseres Bewusstseins ist und wie die Seinsweise unseres Körpers und unseres Bewusstseins ist, wie sie eigentlich ist.
Make a wambo, nago wambo, nai wambo, ti wambo, luja wambo, ti wambo, nandube. Then he shut up a zope, marangaluri. Marangaluri, rangaluri, marangaluri in some way, red and make a quince of you want the senate in a rangaluri.
And so is in relativ gesehen erscheint es uns so, als ob. Das, was wir als unsere Augen, als unser Sinnesorgan der Augen, des Ohrs, der Nase, von Geschmack und Berührung, Geruch und überhaupt unseren Körper aus Blut und aus Fleisch und Knochen und so weiter zusammengefügtes Gebilde, das erscheint uns als wirklich vorhanden und wir begreifen es relativ gesehen als unseren Körper. Und wir halten daran fest, als ob das ist unser Körper, sagen wir. Ja. Es ist eben also relativ gesehen so, dass wir, eben weil wir den Gedanken haben, dass dieser Haufen von Fleisch und Blut und so weiter unser Körper ist, dass wir dann die unterschiedlichsten Erfahrungen von Freude und von Leiden daraus haben. Ne? Das so ist es relativ gesehen, ist das unser Körper. Diesen menschlichen Körper, den wir jetzt im Augenblick haben, das ist letztlich etwas, was entstanden ist aus dem, als Wirkung von den Handlungen, die wir in früheren Lebzeiten, in verschiedensten früheren Lebzeiten angesammelt haben. In Bezug, in Begriffen der Seinsweise, wie es also wirklich ist, unser Körper, ist die Essenz oder ist das, was wir relativ als unseren Körper begreifen, eigentlich gesehen, ist es nicht aufgetaucht, ist es nicht vorhanden. So hat, was diese Argumentation anbetrifft, hat Shantideva in dem Bodhicharya Avatara, das in Bezug auf all die einzelnen Teile des Körpers und so weiter, hat er sehr ausführliche logische Argumente dafür geliefert, die jetzt, wenn man sie als Zitat bringen würde, etwas schwierig zu verstehen wären. Wenn man ein, also beispielsweise also einen Teil dieser Argumentation darzustellen, ist es so, wenn man jetzt für sich sagt, dass der Körper, dass die einzelnen Teile unseres Körpers, also wie Hand und Bein und so weiter, dass diese Teile unserer Körper sind, wenn man sagt, also dieses, das ist mein Körper, dann würden wir zahllose Körper haben, ne? Je nach so viele Teile, wie wir haben, haben wir dann Körper. Wenn wir sagen würden, diese Teile sind der Körper, dann haben wir zahllos viele Körper. Kurz gesagt, wenn man also den Körper in verschiedene Teile, aus verschiedenen Teilen oder Gliedern zusammengesetzt begreift, dann kann man diese Teile oder Glieder aus irgendetwas entsteht, das noch nicht aufgetaucht ist eigentlich. Wenn man also das jetzt auf die, und gerade wo wir bei den Atomen sind, darauf anwendet, dann ist das zum Teil eben mit der wissenschaftlichen Beschreibungsweise, der Sichtweise der Physik heute im Einklang, die bei der Untersuchung von Atomen eben auch immer wieder festgestellt hat, welches Teil sie auch ansehen, ist letztlich, sie finden wieder Unterteile davon. Es ist also kein letztliches Teil, das man gefunden hat und sagen kann, das ist jetzt der Grundbaustein, sondern jedes Teil hat sich als wieder teilbar herausgestellt. Und insofern ist diese Ansicht mit der Ansicht der Wissenschaft heutzutage teilweise in Einklang.
Mm.
So, sagt er, früher war es so, dass die Physik eben die Materie aus bestimmten fest definierten Grundbausteinen, eben den Atomen als aufgebaut betrachtet hat und jetzt dann im Folge der weiteren Untersuchungen durch die verschiedensten Arten von Instrumente zu dem Schluss gekommen ist, dass selbst diese Teile eben nicht wirklich da sind, ne? Dass sie auch nicht als essentiell, als unteilbar eben existieren. Es gibt also viele Physiker, die eben sagen, dass abgesehen davon, dass eine bestimmte Fähigkeit, ein Potenzial da ist, da eigentlich kein Teilchen da ist, ne, sondern nur eine bestimmte Fähigkeit wirksam ist, aber kein fassbares Teilchen existiert. Also lässt sich eine Parallele herstellen zu dem Aufbau verschiedener Sichtweisen in der buddhistischen Lehre, dass im Hinayana, in der Sichtweise des Hinayana, gibt es zwei Schulen und die Sautantrika heißen sie, die andere habe ich jetzt nicht im Kopf, die auch zunächst eben die Materie und alle Dinge als aus Teilen, aus unteilbaren Teilchen, Grundbausteinen aufgebaut betrachtet. Und diese Anschauung wird dann im Zuge der Sichtweise, die wir gestern hatten, der Chittamatrin oder der Nurgeistschule und dann wieder weiter in der Sichtweise der großen Mitte, der Madhyamika, überwunden, sodass letztlich keine Teilchen, keine Grundbausteine existieren. Insofern ist da eine Ähnlichkeit da, dass also so wie diese Sautantrikas, diese beiden Hinayana-Schulen eben zunächst alle Dinge, alle Erscheinungen als aus Partikeln aufgebaut betrachten, früher die Wissenschaft auch eben Atome für die letztlichen Einheiten der Materie angenommen hat, sondern darüber hinaus jetzt die Madhyamika-Schule diese Ansicht überwindet und kleinste Teilchen selbst als nicht aufgetaucht, als nicht wirklich vorhanden betrachtet und in gleicher Weise die Wissenschaft heute diese Ansicht von festen, beständigen Partikeln auch überwunden hat. Ne? Da ist eine Parallele zu ziehen. Letztendlich gesehen ist in der Sichtweise der großen Mitte der Madhyamika ist so, dass man die Dinge als frei betrachtet von all den Extremen, dass sie eben, dass irgendwelche Partikel letztlich vorhanden wären oder dass sie nicht vorhanden wären oder dass sie vorhanden und nicht vorhanden zusammen wären oder weder vorhanden und noch vorhanden, also von allen Extremen frei. Das ist die eigentliche Sichtweise. So ist es also auch in der Sichtweise der Madhyamika so, dass der eigene Körper eben letztendlich gesehen, also absolut in der absoluten Sichtweise, in der Seinsweise, wie er wirklich ist, frei ist von diesen Extremen, von Vorhandensein, Nichtvorhandensein und so weiter. Was die Betrachtung jetzt des, das war der Körper soweit, ne? Was die Betrachtung unseres Bewusstseins anbetrifft, wenn man dahin sieht, dann ist es offensichtlich so, dass wir diese Gedanken haben, ne? Das bin ich, ne? Ich und mir geht es gut, jetzt fühle ich mich gut, jetzt fühle ich mich schlecht, jetzt geht es mir schlecht, ne? Dass wir also relativ gesehen dieses Gefühl von Ich, von Individuum, von Persönlichkeit haben. Das ist unser relatives, ne? Bewusstsein. Diese Gedanken, ne? Diese Gedanken tauchen auf und das ist unser relatives Bewusstsein. Letztendlich gesehen ist aber, wenn man genau hinsieht, ne, wie sich die Dinge verhalten, ist es so, dass dieser Gedanke, dass man das prüfen muss, wo kommt dieser Gedanke, das bin ich oder ich bin oder sowas, wo kommt er her, wo bleibt er, wo geht er hin? Wenn man da mit dem eigenen Scharfsinn das beobachtet und genau untersucht, dann stellt man fest, dass er eben frei ist davon, irgendwo herzukommen, zu bleiben oder wohin zu gehen. Und den Döndamdum hat Matrubadeva. Und dann ist dieses, dass es nicht vorhanden ist, eigentlich dieses Ich, dieser Gedanke nicht aufgetaucht ist, ne? Das ist der letztendliche Zustand, ne? Die absolute Sichtweise. Das zu sagen, dass es nicht aufgetaucht ist, eigentlich als irgendwo real aufgetaucht ist, heißt nicht, dass es überhaupt nicht da ist, so wie ein leerer Raum, ne? So wie in einem leeren, wie ein leerer Raum völlig frei ist davon, dass von irgendetwas, was da ist, dass nichts da ist, ne? Das ist es nicht, sondern vereinfacht gesagt ist dieses Freisein von eigentlicher, von substanzieller Realität, ne? Ist die Grundnatur des Bewusstseins, die Seinsweise des Bewusstseins ist eben Offenheit, entspannte Offenheit, Weite. So ist, wenn man auf Erfahrung von Leiden in unserem Bewusstsein, wenn man darauf guckt, wenn man das als Beispiel nimmt, dann ist die, ist dieses Leiden relativ gesehen, ist es für uns da. In dem Augenblick, wo wir eine Missempfindung, eine Schwierigkeit, ein Leiden nicht beseitigen können, dann ist relativ gesehen dieses Leiden für uns vorhanden. Es ist da. Aber wenn man mit Scharfsinn eben genau überprüft und die Essenz dieses Leiden versucht zu finden, dann sieht man, dass es eben eigentlich nicht aufgetaucht ist, nicht vorhanden ist. Ne? So ist es relativ gesehen da, aber eigentlich gesehen ist dieses Leiden auch frei davon, von Sein und Nichtsein und ist von allen Konzepten und ist von der von seiner Natur her Offenheit und Weite. So kann man auch das sehen in der Parallele in der Weise, wie Buddha stufenweise gelehrt hat. Er hat darauf dreimal drei verschiedene Arten von Belehrung gegeben. Und in der ersten Art der Belehrung hat er deshalb auch seinen Schülern eben zunächst gesagt, dass alle Dinge Leiden sind. Und er hat es deshalb gesagt, dass er ihnen das so dargestellt hat, dass alle Dinge Leiden sind, sie darauf hingewiesen hat, das war ein Mittel dazu, sie erkennen zu machen, dass letztendlich das Leiden Leerheit ist, ne? Dass es Offenheit, Leerheit ist. Und warum ist es so? Weil wenn man nicht am Anfang Angst vor Leiden hat, dann entsteht nicht das Bedürfnis, das mit eigenem Scharfsinn untersuchen zu wollen. Deshalb ist es zunächst wichtig, dass man dass er das so gezeigt hat, dass eben alle Dinge Leiden sind. Und dann, wenn Angst entsteht vor Leiden, dann entsteht auch das Bedürfnis und der Scharfsinn, das zu untersuchen und zu prüfen und letztlich herauszufinden, dass das Leiden nicht existiert. Also es sind einige vielleicht dabei, die im Augenblick diese Mahamudra-Vorbereitung praktizieren, ne? Das nennt Ngöntō, und wo eben auch die Meditation dazu gehört, darauf zu meditieren, dass alles eben, dass die Natur von des Kreislaufs der Wiedergeborenen Leiden ist, ne? Dass alles Leiden ist, das gehört ja dazu. Und sagte Rinpoche, eben da sollte man halt wissen, dass diese Meditation ein Mittel dazu darstellt, letztlich eben zu sehen, dass Leiden frei ist von allen Gegensätzen, ne? Dass Leiden von Natur aus entspannte Offenheit ist, ne? Das ist ein Mittel dazu, um das später zu erkennen. Und deshalb ist es nötig zu verstehen, dass Leiden im Grunde nicht aufgetaucht ist. Und was nützt das, wenn man das versteht, wenn man das so verstanden hat, dass die Natur von Leiden eben eigentlich nicht vorhanden ist, dass da keine Essenz von Leiden wirklich da ist? Der Nutzen davon ist der, dass wenn man es einmal verstanden hat, eben darauf meditieren kann. Und dass man im Laufe der Erfahrung, die man sammelt, wenn man darauf meditiert, auf diese Erkenntnis, dann letztendlich auch frei wird von dem Leiden. Das ist im Vergleich so, wie wenn man im Traum, wir hatten dieses Beispiel, ne? Wenn man im Traum Schwierigkeiten hat, wie vom Feuer verbrannt zu werden und dergleichen, Leiden hat und im Traum jetzt erkennt, dass es ein Traum ist, dann ist man frei von diesem Leiden. Wenn man davon von dieser Erkenntnis, von diesem Bewusstsein, dass es nur Traum ist, nicht mehr abgelenkt ist, dann ist man dauerhaft frei von Leiden. Wenn man dagegen von dieser Erkenntnis, wenn man die einmal kurz hat und dann wieder davon abgelenkt wird und wieder den Traum für real hält, dann taucht dieses Leiden wieder neu auf. Und dann, wenn man es wieder erkennt, dann ist es wieder kurz da und dann taucht es wieder neu auf. Und wenn man dagegen davon nicht abgelenkt ist, da völlig einsgerichtet darauf verweilen kann, auf diesem Bewusstsein, dann ist man dauerhaft frei von Leiden. In der gleichen Weise ist es so, wenn man verstanden hat, dass die Natur von Leiden, die Natur der Dinge eben von Essenz her nicht aufgetaucht ist, nicht wirklich existiert, dann und davon nicht abgelenkt ist, dann ist man auch dauerhaft frei von Schwierigkeiten.
Ti junjin ji marek pa le sove denen Korwa Donatene, der bei Madhubere Songere.
Oh ja. Es gibt einen, von Nagarjuna gibt es einen, unter vielen Argumenten eins, dass der in Omichi jetzt gerade heranführt, das zeigt, warum Leiden nicht wirklich existent ist. Da sagt Nagarjuna, dass die Wurzel von Leiden ist letztlich, wenn man alle die Ursachen betrachtet, ist die letztliche Ursache ist Unwissenheit. Und Unwissenheit selber ist abgesehen davon, dass sie eben eine Trübung in Bezug, eine Wahrnehmungstrübung in Bezug auf die wirkliche Natur darstellt, ne? Eben ein Nichtwahrnehmen, eine Unaufmerksamkeit, eine Unbewusstheit in Bezug auf die wirkliche Natur, ist es die Unwissenheit als solche nicht wirklich existent. Ne? Es gibt keine Substanz, keine unwissende Substanz, sondern es ist nur eine Unbewusstheit in Bezug auf die wirkliche Natur. Und weil eben Unwissenheit letztlich so keine eigene Existenz hat, so ist sie, wo sie auch die Wurzel ist von all dem Leiden und von all dem Kreislauf der Wiedergeburten, all den Schwierigkeiten, so ist auch der letztlich und das ganze Leiden nicht eigentlich existent.
So, Malanji Dongal Jamadir. Malanji Donga, Donga, not so much Jonah, they never Madabare. Madrup, Jumsen Karasana, Malanji Dongate, Malan Moma Hippa, Malanji Nelo Madope, Mumbate Latin the Dongas Mare, Mumbate, then Batrava Yomare. This and among Malanji Donga, then Bar Madabare. Then I yes.
Oh ja. Gleicherweise, das kann man am Beispiel des Traumes wieder sehr gut zeigen. Wenn da im Traum die Erfahrung ist von Leiden, man im Traum leidet, dann ist es Leiden letztlich, wenn man genau hinguckt, kommt das auf die Ursache zurück, dass man nicht erkennt, dass es eben ein Traum ist. Es ist also eine Unwissenheit in Bezug darauf, dass es sich nur um einen Traum handelt. Man ist aber dieses Leiden im Traum ist also deshalb nicht von eigener Existenz. Weil auch die Unwissenheit in Bezug auf, dass es nur ein Traum ist, auch keine eigene Existenz hat. Ne? In so einer gleichen Weise kann man denken, kann man das übertragen auf die auf alle anderen Erscheinungen. Wenn man in der Lage ist, diese Sichtweise der Madhyamika, der großen Mitte, gut zu verstehen, also diese beiden Aspekte von wie die Dinge eigentlich sind, dass sie von der Essenz her nicht wirklich da sind und dass sie relativ so erscheinen, als ob sie da wären, ne? Wenn man diese beiden Sichtaspekte von relativ vor in relativer und absoluter Sichtweise gut verstanden hat, dann ist das eine große Hilfe in Bezug auf die Praktik, die Meditation im Vajrayana. Oh ja, das ist auch der Grund, weshalb im Vajrayana bei all den Visualisationen, die man zur Meditation macht. Am Anfang ist nötig, ist auf Leerheit zu meditieren und am Schluss auch wieder auf Leerheit zu meditieren nötig ist. Ramuchi sagt, dass eben in dieser Sichtweise der Madhyamika, dieser Schule der Madhyamika, der großen Mitte, ist sehr viele logische Argumente gibt, mit dem eben das gezeigt wird. Aber er hat es eben heute versucht, aus seiner in einer leicht verständlichen, zusammengefassten Form darzustellen. Deshalb hat er heute in diese beiden Aspekte von den zwei Wahrheiten, ne, der relativen Wahrheit und der absoluten Wahrheit, in kurz dargestellt. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann stellt sie bitte.
Damit ich es für mich nochmal besser verstehen kann, möchte ich ein Beispiel gebrauchen. Wenn man Leiden mit den Wolken am Himmel vergleicht, und dann könnte man sagen, dass die Wolken am Himmel deshalb entstanden sind, weil man durch seine Gedanken oder durch irgendwelche Taten irgendwelche Ursachen gelegt hat, dass diese Wolken entstehen ließ. Wenn man jetzt aber durch sein Leben, durch seine Taten, seine Gedanken ein Leben führt, Gedanken produziert oder einen Geist hat, der diese Gedanken, die Wolken am Himmel erzeugt, beziehungsweise dadurch Leiden erzeugt, nicht entstehen ließe, dann müsste doch praktisch auch überhaupt nie Leiden für diesen Menschen da sein.
Du meinst, dann gingen die Wolken weg oder dann würde dann nie Wolken von Anfang an auftauchen?
Ja, die gingen weg, beziehungsweise es könnten nie Wolken entstehen. Und von daher wäre dann auch zu verstehen, dass Leiden keine Existenz an sich hat. Mhm. Weil es ja noch nie aufgetaucht sind. Die Wolken sind nie aufgetaucht.
Mhm. Wenn man keine solche Gedanken hätte. Mhm. Nikolang Rang Kolabo Tsua Gichetu Pechikla Ja Jagre De Re Korang Tenda Wutigre Re Dame Jogre De Pena Namka Chik Ina De Namka 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 La Trin Yore Samsam Yore De Trin De diese Wolken sind wie die Gedanken, sagst du?
Ja, und das sind diese Gedanken, die praktisch dann zuleiten.
Die drin, die Peter Nangler, drin, die so Dugner so ergehen, Namtok. Denn Dankwohne, denn Mitschig, denn drin, die so Zeller, Nummer, ne, Jungwe, Lenjun, Dele, Lejungware. Denn Mitschig, Kalzimitschig, Dugner so ergehen, Namtok, Zahne, so maso tupna de gakto tupna denn jen de so mepato de chichina yang mena dugnal zani yong gemar denn da wohl de samna de gebe
de chiran chi jor ko yama kosu
kan sie da ko alles ist ein besser erklären auch ja
also Rinpoche sagte, Leiden hat, gibt es eigentlich
ist es wie
nicht, von der absoluten Sichtweise.
Ja.
Gut, und von der absoluten Sichtweise ist alles leer, wie der Himmel,
der
ist leer.
Ja.
Und dann entstehen Wolken, und diese Wolken am Himmel könnte man mit Leiden gleichsetzen.
Ja.
Und wenn wir jetzt, oder dass diese Wolken entstanden sind, dafür muss es bestimmte Bedingungen geben. Und diese Bedingungen, die sind jetzt wieder auf der geistigen Ebene, die Gedanken, die zu bestimmten Dingen führen, die dann auch Leiden verursachen, die dann auch Leiden sind. Und wenn wir jetzt bestimmte Gedanken haben, beziehungsweise überhaupt keine Gedanken mehr, dann können doch praktisch auch diese Wolken, dieses Leiden nicht mehr entstehen.
Wenn man das, das, wenn man das mit der Sichtweise des letzten Rats der Lehre, ne, der letzten Stufe und der Belehrung von Buddha, wie sie im Mahayana Uttara Tantra Shastra dargelegt ist, wenn man es damit verbindet, dann ist dieses Beispiel richtig. Also das, was er eben dargestellt hat, war das mittlere Rad der Lehre. Ne? Wenn man es auf die letzte Ansicht anwendet, dann ist das richtig. In, eben in diesem letzten Rat der Belehrung, da hat es, ist es von Buddha so dargestellt, dass die, die Grundnatur unseres Bewusstseins die Buddha-Natur ist. Ne? Und das wird mit einem, mit dem Raum verglichen. Und dass die störenden Gefühle, die verkrampften Gefühle, die Leiden erzeugen, die werden in diesem Beispiel in vereinfachter Form eben als Wolken beschrieben. Und das Beispiel ist so zu verstehen, dass der Raum selber von seiner Natur her durch die Wolken, die sich darin befinden, in seiner Essenz nicht beeinflusst wird. Er wird nicht befleckt oder irgendwie getrübt durch die Wolken, die sich darin befinden. Und in gleicher Weise ist die Grundnatur unseres Bewusstseins, die Buddha-Natur darstellt, von den vorübergehenden, störenden Gefühlen, die sich darin befinden, die wie Wolken sind, auch nicht getrübt. Das entspricht auch dem Beispiel, den das Rinpoche gestern auf Ihre Frage hin gegeben hat. Also drei Beispiele, wo man das vergleicht mit den Geist vergleicht, mit dem Raum, wo die Wolken drin sind, mit dem Wasser, das von Schlamm getrübt ist, und mit Gold, das von Schmutzschicht überdeckt ist. In der Sichtweise des Mahamudra darüber hinaus ist es so, dass die Natur unserer Gedanken, dass die Gedanken selber als Dharmakaya betrachtet werden, dass die Natur der Gedanken in Klarheit und Leerheit ist. Das Beispiel, um zu zeigen, warum diese Gedanken von der Essenz her Dharmakaya sind oder Klarheit und Leerheit, ist wie ein Ozean, wie ein Meer und die Wellen dieses Meeres. So wie diese Wellen, die auf diesem Meer von eigentlich nichts anderes sind als das Meer selber. Und trotzdem eben auf der Grundlage dieses Meeres eben Wellen auftauchen, so sind eben auch die Gedanken von der Natur her Dharmakaya. Und in der Sicht der Madhyamika, der großen Mitte, gibt es im Groben gesehen gibt es zwei Richtungen. Die eine nennt sich die Svatantrika Madhyamika und die andere Prasangika. Das nicht diese beiden Namen, sondern ist die beiden zusammen sind das, was man als weiß den Sanskrit Namen dafür nicht, aber als Selbstleer bezeichnet, ne? Wörtlich übersetzt. Und das andere heißt von anderem Leer, von anderem Leer. Ne? Diese beiden groben Richtungen gibt es. Ne? Und die eine, die aus Selbstleer heißt, ne, in der Sichtweise ist es so, dass man sagt, dass alle Erscheinungen, die da sind, alle Dinge, die auftauchen, bloß Erscheinungen sind, die aufgrund verschiedenster Umstände und Bedingungen eben so und so zusammengekommen sind. Aber von ihrer Essenz her, wenn man sie auf ihre eigene Essenz hin prüft, sind sie leer von irgendeiner eigentlichen Substanz und einer von einer eigenen Essenz. Ne? Sie sind von ihrer eigenen Essenz leer. Ne? Deswegen wird diese Schule selbst leer genannt. Ne?
Genau. Jendoma lola karirasana semje nelok dekhi nyingbo te lovan trupe teme tongbare mato ngo la sundrop ju yendin yere sundrop ju yendin jima tongbare jendonga lola tongba de karirasana ngo la teme lepa ma yobare lovan trupe teme tongbare yena ya ngo sundrop ju yendin jima tongbare.
Und diese anderen Schule, wo es heißt, die von anderem frei heißt, von anderem leer heißt, da wird gesagt, dass eben die Grundnatur unseres Geistes, abgesehen davon, dass sie frei ist von flüchtigen Schleiern, dass sie leer ist von flüchtigen Schleiern, anderen, etwas anderem, von Trübungen, ist sie in ihrer Essenz her, hat sie spontane Fähigkeiten und Qualitäten.
Denn Te pena charum, charum chore yuva te tambu ni charum je rangin, charum je mowula, cho tambu ni yuvare maato, cho sardu songa marwa, tenra wu.
Te charum chore yina...
Charum cho yinba te cho yuende te tambu ni yuvare maato, sardu songa marwa.
Aore, chuma de charum chube kapsa?
Charum chore chube kapsa, Ramo de meba chao de cho sar de toba na wo ji nang ge yere ma do ton do dang bo nen cha cho yere ran yin
re. So ein Beispiel dafür ist es so, wie wenn man Eis hat, ne? Und Eis schmilzt. In dem Augenblick, wo Eis schmilzt, ist es nicht so, als ob dieses Wasser jetzt neu entsteht aus dem Eis, als ob das jetzt etwas Neues wäre, sondern dass Eis war von Anfang an nichts anderes als Wasser, ne? Und abgesehen davon, dass von Anfang an nichts anderes war, passiert da überhaupt nichts Neues. Ne? Verwandelt sie nicht in irgendein etwas Neues. Und der Unterschied zwischen Eis und Wasser ist eben... bloß der, dass im Zustand von Kälte, wo das Wasser eben durch Kälte beeinflusst ist, es eben als Eis erscheint. Und dann später, wenn die Kälte weg ist, eben dann ist nichts anderes, als dass das Wasser wieder als Wasser erscheint. Und in gleicher Weise ist es so, dass die Grundnatur des Geistes, Grundnatur des Geistes, die Buddha-Natur ist, dass sie vorübergehend eben von flüchtigen Schleiern bedeckt ist. Und in dem Augenblick, wo diese Schleier beseitigt sind, dann liegt diese Grundnatur frei und dann ist die Buddha, dann ist diese ist es Buddha-Natur, ist sie Buddha. Und alle die Qualitäten, Buddha-Qualitäten sind sichtbar und liegen frei. Und es ist nicht so, dass diese Qualitäten neu entstanden sind, sondern sie waren von Anfang an da.
Pena Oma, Oma trote Marzor, den bekam so, Oma la tambo ni mar yöva de zor, rubare mato, Oma la tambo mar mehina mar yöva maro.
Tenra o. Gleicherweise.
Tenra o tawaze, tenra o re.
Wenn man also wenn man Milch bearbeitet und aus Milch schlagen Butter gewinnt, aus Milch Butter herauszieht, dann ist es abgesehen davon, dass diese Butter von Anfang an in der Milch schon war, potenziell, und man ist es nicht so, dass man jetzt die Buddha neu gewonnen hat. Ne? In gleicher Weise ist es die Grundnatur des Geistes, vorübergehend von Schleiern bedeckt und abgesehen davon, dass eben vorübergehend getrübt war, sind die Qualitäten dann, wenn die Schleier weg sind, nicht neu entstanden. Daran sieht man, ist ein Unterschied zwischen den beiden Anschauungen innerhalb der Madhyamika zeigen, dass also die Schule, die heißt von sich selbst leer. Da ist es so, dass die Buddha-Qualitäten dann als neu entstanden, als erarbeitet, aufgefasst werden. In der Schule von anderen Lehrer, da wird abgesehen davon, dass die Schleier beseitigt sind, diese Qualitäten als von Anfang an vorhanden betrachtet. Es ist sehr wichtig, diesen Unterschied zwischen diesen beiden Anschauungen zu sehen, zu verstehen. Wenn man... Zu der Zeit, wo man, also wenn man versucht, mit eigenem Scharfsinn, mit eigener Intelligenz eben zu verstehen, also zu der Zeit, wo man also sich um das Verstehen des Dharma bemüht, ne, da ist es wichtig, diesen Unterschied zu sehen, ne, und zu kennen. Wenn man dann hauptsächlich meditiert und durch Meditation Erfahrung sammelt, dann braucht man sich da nicht groß drum kümmern. In Tibet, sagt Rinpoche, gibt es sehr viele Gelehrte, die, wo einige eben die Sichtweise der von sich selbst Leerheit vertreten haben und andere haben die Sichtweise, des von anderem leer zu sein, vertreten. Das sind die zwei hauptsächlichen Sichtweisen, Schulen, die man unterscheiden kann. Weitere Fragen? Aber die sagt noch, dass diese spontanen Qualitäten der Grundnatur unseres Geistes, dass diese etwas sind, was jenseits der Erfahrung unseres vorstellenden Geistes, jenseits von unseren Gedanken liegt. Ne? Wenn das also etwas ist, was jenseits von unseren Gedanken liegt, wenn man sich dann fragt, wie kann man es dann erfahren? Dann ist es etwas, sagt man, was man durch Meditation erfahren kann. Das ist, was durch Meditation begriffen werden kann, nicht durch Gedanken. Ja. Andere Frage war dann.
Diese Beispiele, die hinken wahrscheinlich an etwas. Wenn man zum Beispiel dies mit der Butter vorstellt, auf der Milch, in der die Butter ja schon enthalten ist, hat man jetzt die Butter gewonnen. Dann ist der Zustand aber nicht mehr rückgängig machbar. Das heißt, wenn man einmal das, was man wollte, erreicht hat, dann hat man es für alle Zeit und verliert es nicht mehr. Bei der Vorstellung mit dem Eis und dem Wasser ist das aber, je nach dem Kältezustand, nach den Bedingungen, umkehrbar.
Ah, ja.
Ich meine, das sind schon große Unterschiede, wesentliche Unterschiede, und diese Bereiche sind letzten Endes unbefriedigend.
So
Diese ganzen Beispiele. Ja, eben. Ja. Und das eben, diese Beispiele sind nur von gewissem Aspekt heraus, ne, sind sie dargestellt und erklärt. Ne? In diesem Buch, was Rinpoche schon mehrfach angeführt hat, dem Mahayana Uttara Shastra, in dem über die Buddha-Natur die Buddha-Natur dargestellt wird, dann werden am Anfang Beispiele, verschiedene Arten von Beispielen gegeben. Ne? Und dann später wird gezeigt, dass alle diese Beispiele der Reihe nach, dass sie so aus den und den Gründen nicht zutreffen. Dass also letztlich also die Beispiele nicht das eigentliche nicht treffen. Ne? Aber wenn man kein Beispiel geben würde, dann wäre auch wäre keine richtige Verständnismöglichkeit da. Ne? Das heißt also, dass wie es eigentlich ist, die Wirklichkeit, wie die Seinsweise wirklich ist, ne, ist es jenseits von Begriffen und jenseits von Vorstellungen und jenseits von Beispielen.
Im Anschluss an diese Beispiele machen Sie etwas, was meiner Ansicht nach mehr in diese Lösung zeigt und die ich eigentlich akzeptieren könnte. Dass letzten Endes aus der Meditation oder durch Meditation dieser wirkliche Zustand nur erfahrbar sei. Und da gibt es meiner Ansicht nach vielleicht ein Gleichnis. Das ist das von Kristallen. Wenn ein Metall zum Beispiel ist aus Kristallen zusammengesetzt, wenn man es verformt, gibt es Verfestigungen in dem Kristall. Und die Meditation würde dann dementsprechend, dass wenn man zum Beispiel diese Verfestigung rückgängig macht, um wieder den reinen Kristall zu bekommen, erwärmt man das. Dann wird die Verfestigung rückgängig. Und so durch Meditation erwärmt man diese Verfestigung in uns und schafft dann wieder den reinen Zustand. Vielleicht ist das so.
Mhm. Was heißt Kristalle? Von einigen Aspekten her stellt drauf das zu. Welche anderen Fragen? Fünf waren es ja sogar. Wenn die Verbindung wegfällt oder wenn diese einzelnen Sinnesbewusstseine wegfallen? Namche ngai la chö Jinpa Mahato, die, Nangwa Tsamrewa, die, die, Yichin Nangwa Shiba, die, Metok, die, Nene, so, die, so, gere, die, Metok, so, ware, die, den da wo Nangwa Kangala Jal Chokerebe, den Jikten ki Nangwa Korben Nangwa Kanga, de Dupa, Namto ki Dupa, Ichin Namba Shiba Dupa Chabu, Soba Matok, de Jalwa, Namche Min, Namche Ngai Jalwa, de namshi nga namshi nga la nangwa pemeto kinama de sukta de rexa de shagi rematok nangwa samre denne de dupa jungna denne metok tabo ki tsoba yongre tsoba sona denne de tsoba masona denne jikting dankobe kinangwa de tot dogrebe den dazu gehen jikten gehen nangwa sind da denn da wo korbare de dazu nangwa de selber de de rebe selber so war de selber de masona denn toll toll rebe kanga denn kann da jung rebe denn jang namshi sum und sam denn da wo selber matok sona denn und da jung rebe
Then Rantong Lola, Rantong Lola Meto de Kunzov Dembar is Nam Sanre. In a young old Madrupa, Krupan Tantra Tumpanere, Tong Yendo Meto the Nama, Meto the Nang Yendo Mo Madrupa, Tenda Oma Rantong Lola, Meto the Nandong Yen. Nang Yin Tumba Tong Yin, Nang Hong Yen. Oma Rantong
Lola. Bezieht es jetzt auf die. Auf die Sicht der Mahatyamika, der großen Mitte, ne, die heißt also aus sich selbst leer, ne? Wenn man es da in dieser Sichtweise darstellt, dann verhält sich das so, dass du auf der einen Seite eben erkennst, dass also da die Blume erscheint, ne? Oder irgendeine Erscheinung, ne, zum Beispiel der Blume, auf der anderen Seite sie aber nicht wirklich existiert, ne? Weil eben da das nur eine Wahrnehmung der einzelnen Sinnesorgane ist und eben also nur dadurch entsteht, dass eben so eine Verbindung hergestellt wird, ne, zwischen diesen Sinnesorganen, ne, dass sie eigentlich nicht existiert, ne, eigentlich als Blume so nicht existiert, aber so erscheint als ob, ne, und in dieser Sichtweise der Madhyamika ist es dann so, dass diese Blume, sagt man, leer ist, aber erscheint und erscheint aber leer ist, ne? Dass Leerheit und Erscheinung untrennbar ist, ne? Dass diese Blume und ihre Leerheit untrennbar ist, ne? Und die Leerheit und die Blume.
Tena penna ta mlan jana mlan do seru de zuga tro re ze na wa kyagre. Nan do rang lu je na wa kyagre. Ina ya te kunzo de nan ta re ma do ton ta ba mene ton ta ba ngo la seru de zuga tro re za ya ngo to ba ye ma re Rang Lu Chang Wu Tuba Yomare, Kunzop the Nansam, Serurji Yorzuka Terurizata, Nanga Luni, Kunzop the Nansam in Bachipare, Ton Tabang Wu Madova Tumbani in Bachipare, Tumbani ink in the Tumbangan Natozu Navare, Yortan Lu Natozu Navare, Natozu Nava the Nangin of Wu Tumbanere, Tenda Melanjim Wu the Nandong in it.
Beispiel des Traumes kann man es auch sagen, ne, dass alles im Traum erscheint uns die Wahrnehmung von Form, von Klang, von Geruch, Geschmack und Berührung und die Wahrnehmung unseres Körpers, ne, und abgesehen davon, dass sie eben relativ so als vorhanden erscheint, wenn man genau hinguckt, dann sind alle diese einzelnen Wahrnehmungen der Sinnesorgane und unseres Körpers, da ist nichts, was wirklich vorhanden ist. Ne? Und so ist, das eigentlich ist da nichts wirklich vorhanden, aber aus diesem, dass es eigentlich nicht vorhanden ist, aus dieser Leerheit heraus erscheint es und ist eben bloß Erscheinung und die Erscheinung ist, wenn man sie betrachtet, von ihrer Essenz her Leerheit, also in kurz ist es Leerheit und Erscheinung untrennbar.
Ne
Und innerhalb dieser Sichtweise des von sich selbst Leerseins, da gibt es also zwei Anschauungen, die Trayin schon kurz gesagt hatte, eben die Svatantrika und die Prasangika, Madhyamika, diese Sichtweisen der Leerheit. Und in der einen wird es so, in der ersten ist die Auffassung so, dass man sagt, also die Dinge sind von Essenz her nicht vorhanden. Und die Meditation besteht darin, dass man seinen Geist einsgerichtet darauf legt, dass nichts da ist, ne? Dass überhaupt nichts da ist, ne? So wie Raum überhaupt nichts da ist, ne? Und in der anderen Richtung, in Prasangika, wird es so betrachtet, dass selbst dieses überhaupt nicht da sein auch etwas ist, was von Gedanken erzeugt ist, ne? Dass es auch ein Konzept ist. Und dass so wie es eigentlich ist, die Dinge sind sie frei von den Konzepten von Sein und Nichtsein, ne?
Ranju below the mega namkata with the yabba de le tambo paka to dali ya higmaro. Then they did the amato palame paya de le tambo bukunda.
Und so ist halt in der weitergehenden Ansicht, in der Prasangika, Madhyamika, sind die Dinge eben, ist es wichtig, bei der Meditation den Geist eben so ruhen zu lassen, frei von irgendwelchen Konzepten, frei von irgendwelcher Kompliziertheit und Konzepten, ganz schlicht und einfach ruhen zu lassen. Und weil das für den Anfänger schwierig ist, das so zu tun, er nicht weiß, wie das zu machen ist, ist es eine Stufe, ein Weg, zunächst eben darauf zu meditieren, dass überhaupt nichts da ist. Ne? Das ist ein geschicktes Mittel, zu verstehen, wie die Dinge wirklich sind, dass sie letztlich frei von Konzepten sind. Also in dieser ersten Sichtweise, wo man versucht in der Meditation eben das so anzusehen, als ob überhaupt nichts da ist, ne? Dass alles, dass gar nichts da ist, ne? Dann ist es so, dass man nach der Meditation die Dinge so betrachtet, wie als ob man im Traum den Traum erkennt. Dass es nicht darum geht, die Wahrnehmung zu stoppen und anzuhalten, sondern dass alles eben bloß Wahrnehmung ist. Nur man hat nur dieses Anhaften an der Realität, das verschwindet dadurch. Und in der anderen großen Gruppe von Madhyamika, wie wir vorhin hatten, die heißt eben von anderem frei zu sein, von anderem leer zu sein. Da ist die Meditation, besteht die Meditation darin, den Geist in der Grundnatur des Bewusstseins, in der in der Grundnatur des Bewusstseins, die klares Licht ist, lichte Klarheit ist, ganz von selbst ruhen zu lassen. So ist also die Notwendigkeit zunächst in der Sichtweise der Svatantrika, den Geist darauf ruhen zu lassen, dass überhaupt nichts da ist. Dann darüber hinaus in der Prasangika-Schule, in frei von Konzepten ruhen zu lassen. Und drittens in der höchsten Sichtweise, in der Madhyamika, die frei von anderem ist, den Geist im klaren Licht ruhen zu lassen. Diese Notwendigkeit ist von Jamun Kondol in seinem Werk, das heißt der Schatz des Wissbaren, ne? Da ist dieses als Meditationsaufbau genau erklärt, dass das so aufeinander folgen muss.
Tene sanga ge lo la la ta ge gur go ma tu zu ya. Tene sem ge ne lo do bu ta sa ma.
Darüber hinaus sind im Vajrayana die ganzen Methoden der Meditation auf Gottheiten und auf Mandalas zu meditieren, sind nichts anderes als Mittel, um diese Grundnatur des Bewusstseins zu erkennen. Und? Weitere Fragen? Ja. Meinst du, dass man sich das bloß immer wieder sagt, die Dinge sind leer und das ist so, davon alleine versteht man nicht, wie es wirklich ist. Korang Yamnung Dinda wurde, Samsan de Yonge, Kalse Hakona, Chief Damje de Novo Tongbani Re, Dark Tongbari Re, Dinda wo Hakona, Rangdang, Dujundo Lapna, da, Chitamje Tongbari, Kanga Tongbari, Dark Tongbari, de Lapna, de Samsan Yonge, Namtok, de Dujundo de Tongbari, Tongbari, Namtok, Jungere. De Neloki Tokpa Rang Mare. Da kann das sehr gut. Da kann das sehr gut. Hey, ich höre
mal. Ich höre sehr
gut. Oh ja. Das ist so wie eigentlich ein. Das ist eigentlich der, so wie eine Motivation, ne? Die man hat. Ne? Eine Aspiration, ne? Man bildet, ne? Man hat den Wunsch, dass dass man das versteht, ne? Dass man das erkennt. Den Nögele, den Dabujunga, Namdok, den Dabujunga. Den Namdok, den Namdok, den Korang Sangwe, den Nötzer, Nötzer, Nönne, Tokpa, den Dabumare, wa? Den Namdok, den Dongbani Yen, Sangwe, Namdok, Jungere, den Kom Jabna, den Namdok, den Matok, Jungumare, Shendak, den Tokpa, Nönne, Jungumare. Das kommt allmählich, ne? Das ist also, dass man erst drüber nachdenkt, ne? Und das versteht, ne? Dann allmählich drüber nachdenkt und dann meditiert und dann kommt allmählich auch die Erkenntnis, wie es wirklich ist. Das kommt nicht auf einmal. Also wie die Dinge wirklich sind, ist es eben frei von, dass es leer ist und nicht leer oder irgendwas. Ne? Und Tongbare, Tongbamare,
Tong Lasso, Hivan de la Calais. Tongan de Marangan, over the Tongba, Tong Lasso.
Also, die eigentliche, wie es wirklich ist, ne, ist frei davon, ob es leer wäre, nicht leer ist und so weiter.
Carrasana, Tongan de Marangan, over Tanil and Debarwa. Namdol and Deba, Tanil and Deba, Indu, Tongba, Tongba, Tanilwa.
Das liegt daran, dass eben die eigentliche Seinsnatur frei ist von Gedanken, dass sie jenseits der Vorstellungen und Begriffe liegt. Begriffe von leer oder nicht leer oder irgend sowas.
Mm.
Te rana samnayan, inayanam doka ti nyunga tela marmore simenta virva.
Das ist zum Beispiel also ein klassisches Beispiel, dass wenn man der Geschmackserfahrung von Zucker ist so wie die ist eigentlich unbeschreibbar. Kann man eigentlich nicht beschreiben, wie es ist, ne? Aber durch die Gedanken hat man ja also einen Begriff darauf gelegt und sagt, das ist süß, ne? Aber eigentlich liegt es jenseits von Worten. Ist nicht beschreibbar, mitteilbar.
Ich meinte mehr so eine Inflation von Mentations.
Ja. Ja, ich habe ihn gefragt, ob das okay ist, wenn das so auftaucht, ne? Ja, ja. Ja. Und er meinte daraufhin, dass das eigentlich also das nicht schädlich ist, ne? Wenn das auftaucht, ne? Sondern das sind Zeichen, man muss halt sich klar machen dabei, dass die eigentliche Verständnis, wie es wirklich ist, dass das nicht plötzlich kommt, sondern ein allmählicher Prozess ist, der in sich bildet, ne? Und wo vorübergehend eben sowas auch auftreten kann. Was ein Zeichen dafür ist, eigentlich ein Zeichen davon ist, dass man eine Anstrengung macht in die Richtung. Ne? Und du hast das Gefühl, dass es als Hindernis sich auswirkt. Ne? Kurang de samna de namtok de tongpa yin no sam namtok de bache gom nene gom la bache
tongpa re sam de bache ma re chuen jo ge cheba le song yire che ya me chi gombe ne de ya sin ne pong wan jo se tambo tongpa re chu tam che tongpa ni re che ya ma do re sam ne le tambo be gom gu yire te tar gom na te gom tha tong ma re te tongpa ni ma so do to bu ka so che ya me do sam be de ba te
Es sagt, es in keiner Weise ein Hindernis. Es gibt also selbst bei Shantideva gibt es ein Zitat, wo er genau sich darauf bezieht und sagt, dass am Anfang muss man darauf meditieren, dass eben alles leer ist und eigentlich nichts da ist. Und letztendlich wird also durch diese Meditation, dass eigentlich nichts da ist, dann selbst das Anhaften daran, dass nichts da ist, an diesem Gedanken, das wird letztlich auch fallen gelassen. Ne? Und sagt, dass also am Anfang ist es nötig, dass man sich solche Gedanken macht. Ne? Wie könnten wir denn als Anfänger alle Gedanken aufgeben? Geht überhaupt nicht, sondern man braucht solche Gedanken. Und im Prozess der fortschreitenden Meditation gibt man dann stufenweise auch letztlich diese Gedanken, dieses Halten an Leerheit, ne, gibt man auch auf. Ne? Das entsteht zunächst mal, wenn man meditiert, dass man sagt, aha, ist leer und so, ne, das ist Leerheit. Und dann letztlich gibt man also auch dieses Haften daran auf. Aus diesem Grunde ist eben diese erste Stufe der Meditation in der Madhyamika, dass man auf nichts, was auch immer, versucht, den Geist zu richten, wie auf einen leeren Raum. Also ist das eben die erste Stufe, das ist als Meditationsanleitung gegeben.
Von
Jamong Kondon Lodotai ist es eben so in einem stufenweisen Meditationsaufbau erklärt, dass man am Anfang nachdem man verstanden hat, in kurz verstanden hat, dass die Dinge eigentlich leer sind, dass man dann zunächst eben seinen Geist darauf richtet, dass überhaupt nichts da ist. Ne? Und dass das eigentlich, nachdem man das kurz intellektuell verstanden hat, ne, dass man dann den Geist darauf richtet, dass überhaupt nichts da ist, als erste Meditation. Wenn man das so macht, dann ist das also so wie diese Svatantrika Madhyamika Ansicht, ne? Ist diese Meditation entspricht dann der Svatantrika Madhyamika Ansicht.
Oh.
Das, da gibt, sind eben sehr viele Gelehrte gewesen aus in dieser Schule und deren Sichtweise und deren Meditation war genauso. Deswegen wird es auch nachher so empfohlen. Und dann sagt Jaman Kondogi. Dann von Jaman
Kondogi.
Wenn man dann über auf die zweite Stufe, nämlich dass eigentlich alles jenseits von Konzepten ist, meditiert, sagt Jaman Kondogi, dann macht man das so, dass man auf die Weite der Leerheit, dass man den ja, auf der Weite der Leerheit den Geist, der darauf meditiert, auf diese Leerheit untrennbar davon ruhen lässt. Von dieser Leerheit, von dieser Weite. Und schließlich in der dritten Stufe, heißt es, dass von Jaman Kondogi, dass man in dem der Sichtweise, die frei ist von anderem, den Geist in frei von Konzepten inmitten des klaren Lichts ruhen lässt. In dieser Stufe ist es dann so, dass man dann nicht mehr denken muss, also ob die Dinge in Essenz leer sind und nicht leer sind und so weiter, oder frei sind von Konzepten, sondern dass man einfach den Geist in der lichten Klarheit selbst ruhen lässt. Und diese Meditationsschritte muss man aber getrennt darstellen, auch getrennt begehen. Die kann man nicht zusammen betreiben, man kann das nicht vermischen, man muss das getrennt machen.
In
Tibet war es so, sagt Rinpoche, dass es eben verschiedene Gelehrte gegeben hat, verschiedene Siddhas oder Gelehrte, ganz allgemein Gelehrte, geschickte Lehrer gegeben hat, die von denen einige eben diese Sichtweise der zwei Tantrika, dass allem nichts da ist, vertreten haben. Einige haben es so vertreten, dass eben die Dinge jenseits von Konzepten sind, und wieder andere haben so vertreten, dass eben die Grundnatur des Geistes klares Licht ist. Und eben in diesem Werk von Jaman Kondogi hat es eben selbst in diesem Werk so günstig dargestellt, dass diese drei Sichtweisen eben zusammen, also da auftauchen, man sie den Unterschied genau studieren kann, und hat sie gegeneinander abgegrenzt und klar gemacht. Das ist sehr gut.
Ja,
also
wenn man klares Licht sagt, das ist
auch
noch ein Konzept.
Yang Latna, der
kann jeder. Auch der Zustand, den es umschreibt. Also ist eine gewisse Statik, wenn es auch weiter im Raum ist. Oder sind es auch Tricks? Also,
du meinst davon zu sprechen, ob das auch ein Trick ist, ne?
Man sieht da auch, dass du das reinfasst. Und ob das schon eine gewisse Assoziation hat, die keine Falle wäre.
Özal, wenn ihn selber Tanja, Özal, selber der Özal, der Rang Tanja, Özal selber.
Oder?
Young Mena, Özal selber, der Tanja Dampa, der
Özal Tanja. Özal Tanja. Özal Tanja.
Der Özal Sena, der Rang Ming Takpa, der Matok. Ist er nicht immer
der? Der Mare. Der Mare, ja, Tanje, der Beton, der Tanje, der Mare, Tene kade ino zan so zan ya hako to wo yin. Tani len deba ten yang tani ji ten go. Ne lo ngoma waisa de tani len deba re ten yi te waisa re se tani ji ma ten no. Tene ten ke go yo ma. Tani ji go wo yo.
So, also ich meine, der Name Klares Licht, das ist auch nichts weiter als bloß ein Name. Ne? Nichts anderes als ein Name. Aber wenn man überhaupt keine Namen benutzen würde, dann könnte man etwas, was quasi jenseits von Namen liegt, ist, auch nicht mal vom kleinsten Aspekt her begreifen oder darstellen. Ne? Das ist natürlich liegt die Erfahrung von klarem Licht jenseits des Begriffs von klarem Licht. Aber man braucht Begriffe. Man braucht Begriffe, um etwas darzustellen, was jenseits von Begriffen liegt. Sagt, Jamon Gondo sagt es selbst an einer Stelle hin, schön so. Gondo Nagarjuna, er sagt es in einem schönen Zitat, wo es heißt eben, dass wenn man sich auf überhaupt nicht verlassen würde, nicht stützen würde auf Begriffe, dann könnte man auch die letztendliche wahre Bedeutung nicht verstehen. Ne? Und das ist so, sagt er mal, so auszulegen, dass man eben am Anfang Begriffe braucht und diese Begriffe dann im Laufe der fortschreitenden Erkenntnis immer feiner und feinsinniger werden, bis sie letztlich eben dahin leiten zu der eigentlichen Bedeutung. Da gibt es ein schönes Beispiel, wenn man zwei Holzstücke aneinander reibt, dann kann durch das feste Reiben dieser Holzstücke aneinander kein Feuer entstehen. Und wenn dieses Feuer einmal entstanden und richtig entfacht ist, dann verbrennt das selbst das, die beiden Holzstücke, die das Feuer. Das ist ein gutes Beispiel da. So ist genauso im Vajrayana auch, dass wenn man auf Gottheiten oder Mandala meditiert, dass man am Anfang eben Gedanken, das Konzept ist in Gedanken, die man sich schafft und dass dann stufenweise diese Gedanken und Konzepte immer feiner werden, bis man also die Dinge, wie sie wirklich sind, die eigentliche Natur, eigentliche Bedeutung versteht. Ja, so ist das. Jetzt meditieren wir ein bisschen mehr. Heute sagt er, meditieren wir auf diese Sichtweise der Svatantrika Madhyamika, dass alles leer ist, wie nichts, was auch immer da ist, so wie leerer Raum. Und das ist so, dass man zunächst sich vergegenwärtigt, dass man durch Scharfsinn nachgeprüft hat, alle Dinge sind eigentlich gesehen nicht vorhanden, dass keine Essenz der Dinge, keine irgendwo ein Grundbaustein, eine Essenz der Dinge wirklich vorhanden ist und dass die Dinge eigentlich leer sind. Und dann lässt man den Geist darin ruhen, dass in was nichts, was auch immer, ruhen. Und dieses, dann ist da dieses Halten an Leerheit, dieses Klammern an Leerheit, und dann in dem Augenblick, wo man Leerheit wirklich versteht, dann wird auch dieses Halten an Leerheit verschwinden.
Jesus.